OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Teure Autos, Diplomatenpässe und ein Millionenbetrag. Was zunächst einmal wie Elemente aus einem Gangsterfilm klingt, sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Henrik Holt galt als erfolgreicher Jungunternehmer und mehrfacher Millionär, bis er im April 2020 im Berliner Hotel Adlon verhaftet wurde. Zeitgleich durchsuchten Polizeikräfte auch seine Villa im Horse Village in Haustätte bei Bakum. Der Vorwurf: Betrug im zweistelligen Millionenbereich mit fingierten Windparkgeschäften. Wie er dabei vorgegangen sein soll und wie er letztlich aufflog, darüber sprechen wir in der heutigen Folge und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein Name ist Kaschen Luzert und ich begrüße Sie. Mit 30 wolle er entweder Millionär sein oder im Knast sitzen, soll Henrik Holt seinen ehemaligen Klassenkameraden einmal gesagt haben. Geschafft hat er beides. Und nicht nur er, zwischenzeitlich waren auch seine Mutter und mehrere Geschwister in Haft. Ein weiterer mutmaßlicher Komplize hatte sich zeitweise sogar in den Libanon abgesetzt. Mir gegenüber sitzt jetzt mein Kollege Matthias Niehus, der den Fall seit der Verhaftung von Henrik Holt für uns begleitet. Moin Matthias.
Moin.
Kannst du für uns nochmal kurz zusammenfassen, wer ist dieser Henrik Holt überhaupt und was wird ihm jetzt vorgeworfen?
Henrik Holt ist ein eigentlich noch recht junger Mann, dem vorgeworfen wird, dass er gemeinschaftlich mit seiner Familie und oder seiner Mutter und seinen Geschwistern und auch einem weiteren Geschäftspartner institutionelle Anleger um hohe Millionenbeträge gebracht haben soll. Also es geht um Betrug im großen Stil. Aufgetreten sind sie als ein Unternehmen, das Frühphasenprojektentwicklung im Windkraftbereich betreibt. Wissen muss man, Frühphasen bedeutet also alles vorbereiten, alles anschieben, Grundstücke sichern, Verträge machen, alle Vorbereitungen treffen, um ein Windparkprojekt überhaupt realisieren zu können. Das heißt, sie haben alles gemacht, nur nicht den eigentlichen Windanlagenbau. Das machen dann diejenigen, die denen quasi die Projekte abkaufen. Diese Investoren wollen sichergestellt haben, dass sie bauen können. Das heißt, es müssen Grundstücke beschafft werden. Man braucht vor allem ganz viele Genehmigungen, ganz viele Behördengänge sind nötig, notarielle Beurkundungen, bis man schlussendlich alle Erlaubnisse vorliegen hat, um ein solches Windparkprojekt realisieren zu können. Und da es in diesem Fall nicht um ein paar kleine Windräder geht, sondern um gigantische Parks, war das auch ein millionenschweres Unterfangen, dass sich institutionelle Anleger dann auch entsprechende Millionenbeträge kosten lassen haben. Was diese nicht wussten, ist, und so lautet jetzt der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass diese Projekte einfach nur erfunden waren, dass die Dokumente gefälscht waren, die belegen sollten, dass es realisiert werden kann. Und es gibt sogar Fälle, wo offensichtlich ein und das gleiche Projekt mehrfach verkauft worden ist. Mehrfach, also zweifach in einem konkreten Fall an verschiedene Anleger aus dem Ausland, die natürlich nichts voneinander wussten.
Wie genau ist er denn jetzt vorgegangen? Also gab es eine Masche und du hast ja auch schon angesprochen, nicht nur er, sondern auch seine Angehörigen waren involviert, sollen involviert gewesen sein. Unter anderem ist seine Mutter festgenommen worden, zwei Schwestern wurden festgenommen. Wer hat da welche Rolle gespielt?
So wie die Rollenaufteilung im Moment aussieht, scheint es ganz so zu sein, als sei sein Bruder insbesondere derjenige gewesen, der da so technisch versiert ist und eingescannte Dokumente derart umfrisiert hat, dass sie mitunter zum Gegenteil verkehrt worden sind. Beispielsweise die Absage einer Kommune wurde dann so umgebaut, dass es eine Zusage war, dass also dem Vorhaben nichts entgegenstand. Und das kann man natürlich machen, wenn man am Computer mit, ich sag mal, Photoshop oder ähnlichen Techniken an Dokumente rangeht und anschließend wieder ausspuckt. Und das muss hier im großen Stil passiert sein. Hier sprechen wir nicht von ein paar Dokumenten, sondern hier sind es mehrere hundert, die da angesetzt worden sind.
Und Holt selber, welche Rolle hat er da gespielt? Wie hat er sich gegeben?
Ja, das ist ganz interessant. Also Holt hat offensichtlich eine Art Rolle eingenommen. Also die ganze Familie lebte offen oder liebte das Leben im Luxus. Das kann man ja schon sehen bei der Villa, die in Hausstätte steht. Das sah man aber auch an den Fahrzeugen. Teure Bentleys, auch andere Marken spielten da eine Rolle. Man hat sich mit viel Luxus umgeben und letztendlich hat sich Holt ja auch in einer Suite des Hotel Adlons in Berlin festnehmen lassen. Und dort hat er durchaus längere Zeit gewohnt. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Und festgestellt worden sind auch bei den Durchsuchungen jede Menge Luxushandtaschen, Luxusartikel, eine wahnsinnig teure Rolex-Uhr. Also da sind viele Dinge im Spiel, wo man sich fragt, ja, braucht man das? Er fiel auf jeden Fall auf. Vielleicht sorgte das aber auch durchaus im Kreise der internationalen Anleger für eine gewisse Anerkennung. So nach dem Motto, der muss ja erfolgreich sein. Der muss ja ein erfolgreicher Geschäftsmann sein. Es hatte sicherlich auch ein bisschen mit Hochstapelei zu tun.
Wie ist er denn dann überhaupt aufgeflogen?
Ich glaube, da gab es so zwei Initialzündungen, die da eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum einen gab es in einer Gemeinde im Landkreis Cloppenburg eine Mitarbeiterin, die hellhörig wurde und, ich sag mal, einen Vorgang nicht einfach zu den Akten gelegt hat. Denn ein Investor hatte offensichtlich, ich sag mal, so eine Art, ja, Büro, vielleicht sogar Detektive, ich weiß es nicht genau, engagiert, um herauszufinden, ob die Unterlagen, die Holt denen zur Machbarkeit vorgelegt hat, stichprobenartig mal zu prüfen, ob das tatsächlich alles so ist. Und da ist dann jemand bei der Gemeinde da eben in Cloppenburg vorstellig geworden und hat ein Dokument vorgelegt. Das war eben genauso ein Dokument, wo im Grunde genommen drin stand, da geht etwas nicht, ist nicht vertretbar, nicht machbar. Und die Aussage war dort zum Gegenteil verkehrt worden. Das heißt, der Machbarkeit stand dem Dokument nach nichts im Wege. Und dieses Schreiben war von der Gemeinde ausgestellt worden. Die Mitarbeiterin kannte das sehr genau und wunderte sich und hat das nicht einfach auf sich beruhen lassen, sondern ist damit zum Dorfscheriff gelaufen. Ja, und der hat eine Strafanzeige geschrieben, hat das in Gang gesetzt und glücklicherweise ist dann der zuständige Staatsanwalt aufmerksam geworden und hat sich überlegt, was kann dahinter stecken. Er hat es ja einfach, ich sag mal, relativ klein als Dokumentenfälschung ahnden können, möglicherweise sogar einstellen können, wer weiß. Nein, er hat sich das ganz genau angeguckt und der Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich dann auch die Person Holt dazu ganz genau angeguckt und ist offensichtlich über den Doktortitel von Hendrik Holt gestolpert. Denn wenn ein junger Mann sein Studium abgebrochen hat und anschließend einen Doktortitel führt, dann kann er irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sein. Und da hat er recherchiert und ist hinterher und hat wohl relativ schnell gemerkt, dass dieser Doktortitel zu Unrecht getragen wird. Also hat er gemerkt, da steckt mehr dahinter und hat sich richtig dahinter geklemmt. Und so ist langsam der Fall ins Rollen gekommen. Und durch die Intensität der Ermittlungen sind halt viele Verdachtsmomente hochgekommen, die letztendlich dazu geführt haben, dass Holt und seine Familie und der Finanzdirektor dieses Unternehmens Holt, ich sag mal, rechtzeitig gestoppt werden konnten. Denn der ganz große Deal, der stand ja noch aus, das sollte ja ein Coup werden über mehrere hundert Millionen Euro. So wäre das Volumen gewesen. Und dann, da waren offensichtlich alle Vorbereitungen getroffen, hätten sich alle in den Libanon absetzen wollen. Rechtzeitig vorher gab es dann ja Mitte April die Festnahme nicht nur im Hotel Adlon, sondern auch in Barkum, auch in der Nähe von Nürnberg und in anderen Orten, wo sich die einzelnen Betroffenen aufgehalten haben.
Es ist ja auch bereits schon verhandelt worden. Wie ist da jetzt der Stand?
Soweit ich weiß, steht jetzt die zweite Anklage. Es ist so, das Verfahren insgesamt ist so komplex, dass die Staatsanwaltschaft sich entschlossen hat, Teilkomplexe anzuklagen. Es ist ja auch so, normalerweise wird jemand festgenommen und dann muss innerhalb eines halben Jahres die Anklage stehen. Man kann jemanden ja auch nicht ewig in Untersuchungshaft halten. Deshalb, glaube ich, hat man sich da auch entschlossen, dass man gesagt hat, okay, wir klagen Teilkomplexe an und arbeiten so uns langsam vor. Wissen muss man, das sind wahnsinnig umfangreiche Dokumente, mitunter mehrere hundert Seiten stark, oftmals in Englisch verfasst und dergleichen mehr. Das muss genau übersetzt werden. Da ist viel Business-Englisch im Gebrauch. Da muss ganz präzise vorgegangen werden und das kostet einfach Zeit. Das ist ein sehr komplexes Verfahren. Das darf man da an der Stelle nicht vergessen. Da macht sich die Staatsanwaltschaft wahnsinnig viel Arbeit.
Bundesweit ja eigentlich nur eine Randnotiz, aber hier vor Ort für großes Aufsehen gesorgt hat ja auch die Villa der Holz in Hausstädte im sogenannten Horse Village. Was hat es damit auf sich?
Nun, die Villa ist offensichtlich primär für die Eltern gedacht gewesen. Das Anwesen steht im Grundbuch auf den Namen oder stand auf den Namen der Mutter eingetragen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Die Familie Holt kommt eigentlich ursprünglich aus dem Emsland, aus dem Raum Haselünne. Und Holt muss irgendwann sich hier für die Region interessiert haben und ist wohl auf Horse Village aufmerksam geworden. Anfangs hatte er auch angegeben, er würde ein Geschäftshaus oder sein Unternehmen in Barkum unterbringen wollen. Ich glaube, das hätte der Gemeinde vielleicht ganz gut gefallen. Man denkt ja an Gewerbesteuereinnahmen und solche Sachen. Anfangs hat er auch gesagt oder sich erkundigt, ob man vielleicht sogar noch einen Hubschrauberlandeplatz errichten könnte. Also er hat von Anfang an ganz groß geplant. Heute, glaube ich, ist man sehr froh, dass er Letzteres hier alles nicht realisiert hat. Bei Horse Village ist es so eine Sache, das ist ja ein Dorf, das eigentlich geschaffen wurde oder ein Bauumfeld, das geschaffen wurde, um Leute, die Pferde halten, entsprechend unterbringen zu können. Und so sieht auch der Bebauungsplan aus. Man muss also neben dem Haus einen Stall haben, wo man ein Pferd unterbringen kann, eine Wiese haben, wo man das oder die Pferde lassen kann und es gibt Bauvorgaben. Was bei der Nachbarschaft nicht gut aufgestoßen ist, ist, dass Holz sich an verschiedene Vorgaben nicht so selbstverständlich gehalten hat. Er hat Befreiungen beantragt und wohl auch bekommen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das, was als Pferdestall gebaut werden sollte, dann tatsächlich nur ein Stall für PS war, nämlich für Autos, nicht für Pferde. Und sogar über der Garage soll es noch ein Badezimmer geben. Das sind alles so Sachen, die den Nachbarn natürlich nicht gefallen. Auch nicht, dass noch bei einem zweigeschossigen Haus zusätzlich das Dachgeschoss ausgebaut ist. Die anderen haben sich an die Höhen und dergleichen gehalten. Das hat den Nachbarn nicht gefallen. Vor allem auch nicht, dass die Familie wohl von Anfang an gesagt haben soll, sie möchte mit der Nachbarschaft nichts zu tun haben. Denn die wird dort intensiv gepflegt. Den Nachbarn ist es irgendwann aufgefallen, dass sich auswärtige Leute für das Haus und deren Bewohner interessiert haben. Und dass offensichtlich von einem Hochsitz aus Beamte die Familie ins Visier genommen hatten. Aber weil die Familie sich mit der Nachbarschaft nicht verstehen wollte, hat denen dann auch keiner gesagt, dass da irgendwie ungewöhnliche Vorgänge stattfinden. Das waren dann nämlich Kriminalbeamte, die da längst Ermittlungen aufgenommen hatten.
Du selbst bist Henrik Holt ja nie persönlich begegnet, hast ihn ja quasi über Dritte oder aus der Ferne nur kennengelernt. Wie geht man als Journalist in einer solchen Sache vor? Wie nähert man sich da dieser Person, Henrik Holt?
Bei Henrik Holt war es ja ganz interessant, dass er zu Beginn seiner, ich sag mal, Windpark-Karriere oder seines windigen Unternehmens, so müsste man es besser bezeichnen, viel PR in eigener Sache gemacht hat. Er hat also tatsächlich eine eigene PR-Agentur gehabt, die darauf bedacht war, ständig Erfolgsmitteilungen rauszuhauen. Und ganz am Anfang hat Holt ja tatsächlich in der Nähe von Kassel tatsächlich ein paar Windräder gebaut und hat das stimmungsvoll in Szene gesetzt. Videofilme gemacht, Fotos ohne Ende, Berichte. Und die eigene PR-Agentur hat dieses Bildmaterial dann bei jedem Projekt, das er angeblich dann neu beginnen wollte, genutzt, um Erfolgsmeldungen rauszuhauen. Und die Zeitung damals im Emsland vor seiner Haustür hat das auch fleißig veröffentlicht und offensichtlich wenig kritisch hinterfragt, ob das dann auch tatsächlich alles so realisiert wird. Da war von Energieprojekten in Andorra die Rede, viele Dinge im Ausland, die er machen wollte. Es wurde gleich von hohen Investitionsvolumen gesprochen und niemand hat so richtig hinterfragt, ob das tatsächlich so stimmt. Also Rechercheansatz Internet, man konnte wahnsinnig viel über ihn finden. Und wenn man da ein bisschen näher hinterstieg, konnte man aber auch relativ schnell feststellen, da ist ja nie was passiert. Es ist immer großartig angekündigt worden, aber es ist nichts passiert. In Andorra ist nichts realisiert worden, auch wenn es dort noch eine Niederlassung des Unternehmens gab. Ja, und das war an anderer Stelle eben auch der Fall. Und wenn man Stück für Stück weiter recherchierte, da bin ich eben auch dahin gekommen, dass es einen Fechter-Geschäftsmann beispielsweise gab, der ihm ein Grundstück verkauft hat, zusammen mit einem anderen Geschäftsmann, was aber nachher rückabgewickelt wurde. Im Nachhinein, es ging um große Flächen, im Nachhinein konnte er sich auch erklären, warum man im Grunde genommen nur darauf bedacht war, mit ihm zum Notar zu gehen, damit man Unterlagen hatte über einen Grundstücksverkauf und Investoren sagen konnte, ich habe da eine Fläche. Und da können wir einen Windpark realisieren. Sie haben sogar an einer Stelle Veranstaltungen durchgeführt mit Nachbarn. Und die haben dann alle artig unterschrieben, dass sie an dieser Infoveranstaltung teilgenommen hat. Die Unterschrift sollen sie dann dafür genutzt haben, um quasi deren Einverständnis sich, ne, auf dem Papier zusammen zu montieren. Dieser Grundstücksverkauf mit dem Fechter Geschäftsmann wurde dann nachher aber, weil er nicht bezahlt wurde, rückabgewickelt. Und dort hätten auch nie Windräder gebaut werden dürfen. Das war für Holt aber gar nicht wichtig. Er brauchte einen notariellen Kaufvertrag und die restliche Papierlage, die hat er sich offensichtlich passend gemacht. Das Interessante dabei ist, dass die Fälscherwerkstatt im Kollegien, weil in Osnabrück war, schräg gegenüber von der Staatsanwaltschaft. Da wurden offensichtlich die ganzen Papiere gefälscht. Und das ist schon interessant. Und schlussendlich ist Holt ja sogar noch als Sponsor der Sicherheitskonferenz in München aufgetreten und hat das nochmal genutzt, um sich mit einflussreichen Politikern aus allen Ländern fotografieren zu lassen, hat das nochmal wieder genutzt, um viel heiße Luft im Internet zu verbreiten. Das war sicherlich irgendwo auch so ein bisschen Eintrittstor bei den Investoren. Aber recherchemäßig waren das interessante Ansätze, um herauszufinden, da ist ganz viel Show gelaufen, ganz viel heiße Luft produziert worden und letztendlich blieb da nichts bei übrig. Und nach den ersten Veröffentlichungen ist es auch so gewesen, dass sich immer weitere Leute bei mir gemeldet haben, die dann Beiträge liefern konnten, die etwas dazu sagen konnten. Und so kam letztendlich ein Stein zum anderen. Manchmal ist so eine Recherche auch etwas Mosaikspiel, aber irgendwann ergibt sich da ein fertiges Bild.
Und abgeschlossen zu sein scheint der Fall ja auch noch lange nicht. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ich denke, dass die Anklage bald komplett stehen sollte. Dann wird es mit Sicherheit auch bald zum Verfahren kommen. Henrik Holt sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft, aber eben nicht mehr im Hochsicherheitstrakt. Das ist sicherlich sehr viel angenehmer jetzt. Es liegt auch daran, dass er inzwischen auch ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat. So seine Angehörigen haben das ja schon weitaus vorher gemacht, sicherlich unter dem Eindruck der Untersuchungshaft. Sie befinden sich auf freiem Fuß und müssen sich regelmäßig melden. Interessant ist, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig belasten. Und da muss man in der Verhandlung sicherlich sehen, was sich da für ein Bild ergibt. Insgesamt muss man sagen, ist das Ganze tatsächlich Hollywood-reif, was sich da abgespielt hat. Man muss ja auch sehen, der Finanzdirektor ist ja im Libanon verhaftet worden. Das ist etwas, das muss man erstmal hinkriegen. Mit dem Land gibt es gar kein Auslieferungsabkommen. Dennoch hat das geklappt. Er war irgendwann in Frankfurt und er kann sogar von Glück sagen, dass er heute in Deutschland ist und nicht mehr im Libanon, weil das Geschäftshaus, in dem Holz nach dem großen Vorhaben in Deutschland weitermachen wollten, ist zwischenzeitlich ja durch die Explosion im Hafen von Beirut in die Luft geflogen. Heinz L. kann also froh sein, dass ihn die Staatsanwaltschaft, wenn man mal so will, auf diese Weise das Leben gerettet hat. Mit der Verhandlung kommt also noch einiges Spannendes auf uns zu. Und ich denke mal, das Verfahren wird auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Also quasi ein deutsches Catch Me If You Can.
Durchaus. Also mich wundert, dass dann noch niemand vorstellig geworden ist, der das Ganze verfilmen will. Denn das, was sich da ereignet hat, ist so spannend. Ich glaube, das könnte sich kaum ein Drehbuchschreiber so ausdenken.
Dann hoffen wir mal, dass irgendein Münchner Produzent diesen Podcast hört. Vielen Dank, Matthias.
Gerne.
Falls Sie Vorschläge oder Anmerkungen zu unserem Podcast oder ein bestimmtes Thema im Kopf haben, das wir hier einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem geplanten Zentralklinikum im Landkreis Vechta. Über den Stand der Planung und welche Probleme es derzeit gibt, spreche ich mit meinem Kollegen Giorgio Zimurtas. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund.